Etwas vom Unfassbarsten, vom Unglaublichsten ist tatsächlich dieses Thema des Wollens, der Wille. Warum wurde diese verdorbene Menschheit gerettet? Weil Gott einen Willen hat und weil sein Wollen überaus stark ist. Er hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. Und das ist eine der Punkte, wo wir Gott ähnlich sind in unserem Menschsein. Er hat uns einen Willen gegeben, der viel mehr ist als ein bloßer Instinkt, wie bei den Tieren. Das unterscheidet uns grundlegend von jedem anderen Geschöpf in der Tierwelt und Pflanzenwelt. Gott hat uns einen Willen gegeben. Und das Wollen oder der Wille kann zum Herrlichsten führen. Der Wille Gottes hat zu einer Multiplikation seiner Herrlichkeit geführt. Weil er wollte, weil er geschaffen hat, weil er die Menschen schaffen wollte, weil er die Natur, die Schöpfung machen wollte. Und der Wille kann zum Schrecklichsten führen. Zur Finsternis, zur tiefsten Finsternis, zur Bosheit, die nicht zu betreffen ist. Auch der Satan hat einen Willen. Und wir, wenn wir geboren werden als Menschen in diese Welt hinein, dann sind wir Kinder Satans. Und dieser Wille ist von Anfang an tief in uns hineingelegt. Aber es ist ein Wille, der befeuert wird von der Natur unseres eigentlichen natürlichen Vaters, des Feindes. Und das ist der Bereich in unserer Persönlichkeit, wo wir dringend geistliches Wachstum, Heiligung brauchen. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Das ist nichts anderes als unseres Willens. Die Erneuerung unseres Willens. Dass wir dem Geist Gottes Raum geben, dass wir wollen, was Gott will. Und nicht, was das Fleisch, das immer noch in uns ist, will. Das ist das Kernstück von Heiligung, darin zu wachsen, immer mehr den Willen Gottes zu erfüllen und unseren bösen, sündigen Eigenwillen abzulegen. Das Thema bestimmte ja auch den ersten Teil von Lukas 11, von diesem Kapitel, wenn wir vom Herrn Jesus selber gelehrt wurden, was es bedeutet, zu beten, dass Gebete auch erhört werden können. Es geht um nichts anderes als um das, dass wir in Gottes Willen beten, im Namen Jesu beten, das heißt in seinem Willen, gemäß seinem Willen. Und dann sagt er uns, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ein jeder, der so bittet, wird empfangen. Gott hat sich gebunden daran. Gott kann nicht lügen. Er wird jede solche Bitte erhören. Jede. Wie wichtig ist es, dass wir wachsen im Willen Gottes, dass wir lernen, was der Wille Gottes ist, dass wir unsere Gesinnung erneuern lassen, uns verändern lassen. Und wir haben gelernt vom Herrn Jesus, wie Gott darüber denkt, wenn wir beten. Dass er bereitsteht, um uns zu geben. Um uns zu geben. Diese zwei herrlichen Gleichnisse, wo Menschen genommen werden. Menschen, die sich dazu bewegen lassen, zu geben. Wie viel mehr aber euer Vater im Himmel, sagt er. Menschliche Väter, die wir alle Menschen sind, böse sind, sagt er in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist oder Gutes, gemäß Matthäus, denen geben, die ihn bitten. Wir haben von dieser Bosheit gesprochen das letzte Mal, von der wir umgeben sind. Darum sollen wir auch so beten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Birg uns, Herr, von dieser Bosheit, die uns umgibt. Und wir haben gesehen, wie tief, bis in alle Schichten der Gesellschaft, bis in alles geistliche Leben hinein, wir immer wieder auch einfach auf Bosheit treffen, weil Menschen da sind. Und wir haben gesehen, wo die Quelle dieser Bosheit ist. Sie ist in uns selber drin. In uns selber. In unserer alten Fleischesnatur. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, im Willen Gottes zu beten. Und er wird uns jede Bitte erfüllen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Und mit diesen Gedanken im Kopf wollen wir jetzt weiterfahren zu diesem nächsten, wie schon angetönt, dramatischen Abschnitt im Kapitel Lukas 11. Da geht es weiter in Vers 14. Vielleicht noch einmal kurz betonen, was er bisher gesagt hat, bis Vers 13. Diese wichtige Unterweisung zum Gebet, das hat er seinen Jüngern gesagt. Jetzt aber wendet er sich wieder der Volksmenge zu. Vers 14. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Wir werden gleich weiterlesen. Noch einmal hier, denken wir daran, es kommt hier zu einem tragischen Wendepunkt im Dienst des Herrn Jesus auf dieser Erde. Es entspricht im Matthäusevangelium dem Kapitel 12. Ab jetzt überwiegt nämlich die Ablehnung des Volkes gegen den Messias. Das war bisher nicht so. Ab diesem Moment überwiegt plötzlich die Ablehnung im Volk. Und das hat tragische Konsequenzen. Es zeigt sich hier an ihrer Reaktion auf ein gewaltiges Heilungswunder, wo der Herr Jesus einen schwerst geplagten Menschen befreit und heilt vor ihren Augen. Und sie reagieren mit Skepsis, mit Kritik bis hin zu offener, schlimmster Bosheit. Bis hin zu schlimmster Bosheit. Reaktion auf dieses gewaltige Heilungswunder. Und das ganze restliche Kapitel zeigt dann auf, wie der Herr Jesus mit Klarheit und mit Wahrheit auf ihre Bosheit reagiert. Wie er auch mit scharfen Worten nicht nur gegen die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten reagiert. Dort ab Vers 40. Wehe euch! Wehe euch! Wehe euch! Aber auch gegen die ganze Volksmenge mit scharfen Worten reagiert und sagt, ein böses Geschlecht, es wird verurteilt werden. Puh, das ist keine Political Correctness, mit der der Herr Jesus da gesprochen hat. Wir kommen zu dieser Stelle gleich, wo er dem Volk diese Dinge sagt. dieses Heilungswunder, diese Austreibung des Dämonen, es war eine Art Prüfung. Es war ein Test der Volksmenge, wo offengelegt werden soll, was wirklich in ihren Herzen ist. Das ist etwas, das Gott immer wieder tut. Er tut es auch mit uns. Er tat es mit seinen Dienern im ganzen Wort Gottes. Er testet uns immer wieder mit Schwierigkeiten. Nicht nur mit Schwierigkeiten, aber auch mit besonderen Lebenssituationen testet er uns, damit uns selbst bewusst wird, was in unseren Herzen ist. Damit wir zu diesem Punkt kommen, wo wir flehen und schreien, Herr, verändere mich. Herr, verändere mich. Gib mir die Kraft deines Geistes zur Veränderung. Und auch testet er uns, damit unser Glaube sich bewähren kann. Schlagen wir auf 5. Mose 8. Vers 2. Seinem Volk, sagt Gott dies, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre. In der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wir können heute sagen, sein Wort halten, bewahren, tun würdest oder nicht. Und diese Eigenschaft Gottes, dass er uns testet, zieht sich durch die ganze Bibel. Schlagen wir noch Sprüche 13 auf. Sprüche 17 ist es. Sprüche 17, Vers 3. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber prüft die Herzen. Wir merken, was der Geist Gottes hier sagen will. Wir sind im Schmelztiegel. Wir sind in einer gewissen Weise im Ofen. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Und ebenso sind wir in der Wüste, wo Gott uns prüft. Man könnte hier auch übersetzen, der Schmelztiegel bearbeitet das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber bearbeitet unsere Herzen. Er schmeißt uns nicht in einen Ofen, um uns zu zerstören. Er bearbeitet uns mit seiner Gnade, mit seiner liebevollen Art und Weise. Aber es ist manchmal wirklich Schmelzofen und Wüste. Und Jeremia 17 will ich noch zitieren. Jeremia 17, Vers 10, dieser bekannte Vers. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das heißt, der Herr testet unser Innerstes, unser wirklich tiefstes Innerstes. Es ist ihm nicht nur offenbar vor seinen Augen, er testet es. Was kommt heraus in schwierigen Situationen? Und wir lernen an diesem Vers auch, dass unser Herz, unser Innerstes bestimmt, wie unsere Wege und Taten sein werden. Und darum können wir so dankbar sein, dass der Herr unser Innerstes verändern will. Er könnte auch einfach unsere Fassade verändern, aber es nützt nichts. Es nützt auch nichts, wenn wir selber einfach unser Äußeres verändern. Unser Innerstes muss hinhalten, ihm, dass er es verändern kann, weil unser Innerstes bestimmt unsere Wege und Taten. Und unsere Wege und Taten werden von ihm einzeln beurteilt und vergolten, steht hier. Und dann wollen wir noch die wichtige Stelle aus Psalm 139 lesen. Bis jetzt haben wir gehört, dass Gott es ist, der uns prüft, der uns in Schwierigkeiten führt, in besondere Umstände, damit offenbar wird, was in unseren Herzen ist. Aber hier steht, dass wir es auch selber suchen können und den Herrn bitten können. Weil David sagt schon im ersten Vers, Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und er bittet dann aufrichtig im Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf den ewigen Weg. Weil unser Herz unseren Weg bestimmt. Herr, erforsche mein Herz, verändere mich. Das ist das eigentliche Gebet hier. Das ist übrigens ein Gebet, das ist immer im Willen Gottes. Immer im Willen Gottes. Er wird es tun. Und er wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine andere Weise tun, als wir es gerne hätten. Nämlich auf die bessere, auf seine Weise. Wir lesen weiter im Lukas 11, ich lese noch einmal die Verse 14 bis 16. Und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, gemeint ist Satan, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Was für eine Reaktion! Wie traurig ist es, was hier passiert, aus der Volksmenge heraus. Gemäß Lukas hier waren es nicht einfach nur die Obersten und Pharisäen, wie wir es in Matthäus lesen. Und zwar war diese Reaktion unmittelbar in der Gegenwart, in der physischen Gegenwart des Messias selber. Vor seinem Angesicht haben sie so reagiert. Ist der Mensch nicht wahrhaftig durchdrungen von Bosheit? Wenn wir denke noch etwas früher im Kapitel 4, wo etwas Ähnliches passierte in der Synagoge und der Herr hat einen besessenen Mann mit einem unreinen Dämon freigemacht. Und dann steht in Vers 36, ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren. Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. In Ehrfurcht, in Gottesfurcht haben sie es hier noch als Gotteswirken erkannt und den Herrn Jesus als Messias damit anerkannt. Und hier hat es geendet. Hier haben wir einen kritischen Punkt erreicht, eine kritische Masse ist erreicht im Volk, die das Blatt wendet. Und es kommt diese Rebellion aus dem ganzen Volk. Übrigens machen hier die weiteren Aussagen des Herrn Jesus dann eine ganz wichtige Tatsache klar oder offenbar. Auch der Abschnitt geht ja eigentlich bis hin dann zum Vers 26. Da wird eine Tatsache, eine geistliche Tatsache sehr deutlich, die aber sehr wichtig ist. Die Menschen, die vom Herrn Jesus direkt und auf der Stelle geheilt wurden, wie wir so viele Beispiele sehen in den Evangelien, sie waren damit nicht automatisch gläubig und gerettet. Keiner, der wunderbar geheilt wurde vom Herrn, war damit automatisch einfach gerettet und gläubig. Und auch diejenigen nicht, die von Dämonen befreit und geheilt wurden. Das heißt nicht, dass sie automatisch gläubig waren und gerettet waren. Das zeigt der weitere Abschnitt dann so deutlich. Es folgen hier also nach diesem gewaltigen Wunder folgen zwei unerhörte Beleidigungen und Schmähungen gegen den Herrn Jesus. Und damit natürlich gegen den heiligen Gott. Die erste Beleidigung oder Schmähung steht im Vers 16, ich nehme zuerst diese. Die anderen versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Wenn er schon der Messias sein wollte, so solle er doch noch ein Wunderzeichen direkt aus dem Himmel vorführen. Zum Beispiel Feuer aus dem Himmel fallen lassen. Oder auch sichtbar machen von Unsichtbarem. Das hätten sie auch gerne gehabt. Dass man plötzlich Engel sieht oder dass man plötzlich in die himmlischen Örter hineinsieht. Ein Zeichen aus dem Himmel. Welche Bosheit im Menschen, der meint, er könne mit Gott spielen. Er könne ihn herumdirigieren. Wie es heute gang und gäbe ist in der evangelikalen Christenheit, diese Haltung. Gott passt sich uns an. Wir können ihn herumdirigieren, wie wir ihn haben wollen. Welche Bosheit! Und hier passierte dies, nachdem sie bereits so viele Zeichen und Wunder vom Herrn gesehen haben, die ihn unbezweifelbar als Messias kennzeichneten. Wenn wir eine Seite zurückschlagen, Lukas 10, Vers 13 dort. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon, also bei den Heiden, die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und dann geht es weiter, auch du, Kapernaum, und so weiter. Und jetzt greifen wir etwas vor im Lukas 9 und lesen ab Vers 29 bis 32. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen. Er antwortet jetzt nämlich auf diese Schmähung von Vers 16. Fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Das Zeichen des Jona. Jona war ja bekanntlich 3 Tage sozusagen begraben im Bauch des Fisches. Und Gottes Kraft und sein Wirken hat bewirkt, dass er zurück ins Leben kommen durfte. Und dass er seinen göttlichen Auftrag doch noch ausführen durfte. Und was passierte? Prompt haben die Niniviten, haben Jona geglaubt, beziehungsweise dem allmächtigen Gott, der ihn gesandt hat, und sie haben Buße getan. Und dabei hat Jona keine Wunder getan unter den Niniviten. Keine Zeichen und Wunder. Sie haben der Verkündigung geglaubt. Sie haben der Verkündigung des Jona geglaubt. Erinnert uns das nicht an Jesaja 53? Oder dass dann zitiert wird von Paulus im Römerbrief? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Denn der Glaube, der rettet, kommt aus der Verkündigung, aus dem Wort Gottes. Und diese Niniviten, das ist kein Bild, keine Bildersprache hier. Das ist nicht einfach ein Märchen. Diese Niniviten, sie werden aufstehen vor dem weißen Throngericht. Und sie werden die Juden verurteilen. Es wird sich wortwörtlich erfüllen. Auch die Königin von Saba, sie sah keine Zeichen und Wunder, aber sie hat der Verkündigung der Weisheit Salomos geglaubt. Die Verkündigung hat ihr genügt, um sich vor dem Gott Salomos zu demütigen. Was hier beschrieben ist, ist auch eine laute Warnung an dich und an mich. Eine laute Warnung. Genügt mir die Verkündigung des Wortes Gottes? Genügt mir die Autorität seines Wortes, damit ich mich demütige, damit ich mich beuge, Buße tue über allen Eigenwillen, über allen Stolz, über alle Einbildung meines sündigen und nichtsnutzigen Fleisches? Genügt mir die Verkündigung des Wortes Gottes? Lasse ich mich rufen durch das Wort Gottes oder rede ich mich heraus? Wenn der Verkündiger nur so und so wäre, dies und jenes anders sagen würde, dann wäre ich einverstanden. Wenn Gott mir dies und das täte, dann würde ich glauben. Wir merken sofort, dieses böse Geschlecht von damals, es ist nicht ausgestorben. Es ist nicht besser geworden mit diesem bösen Geschlecht. Wir leben mitten in diesem bösen Geschlecht. Die zweite Beleidigung und Schmähung dann ist jetzt der Vers 15. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Wir wollen noch kurz als Parallele dazu Markus 3 aufschlagen. Markus 3, Vers 22. Da wird so richtig deutlich, wie dramatisch böse ist dieser Vorwurf hier ist. Markus 3, 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Was für eine Bosheit. Was warfen sie dem Herrn vor? Sie warfen dem Herrn vor, er sei vom Obersten der Dämonen, von Satan selbst besessen. Stellen wir uns das vor. Das heißt, sie sagten damit, er sei nicht der Messias, nicht der Christus, sondern er sei der Antichrist. Er sei der Antichrist. Das ist ziemlich heftig. Dem Sohn Gottes ins Angesicht. Jetzt schauen wir, wie der Herr Jesus reagiert. Vers 17 und 18. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins wäre, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Er aber, da er ihre Gedanken kannte. Der Herr kennt alle unsere Gedanken. Alle. Er kennt die guten und die schlechten. Und die ganz, ganz heimlichen und versteckten. Und leicht können wir als Menschen ja so oft verdrängen, wie schlimm und wie böse die gehegten und gepflegten und oft schön geredeten schlechten Gedanken wirklich sind. Aber er kennt sie. Denken wir auch an eine Aussage in Offenbarung 2, Vers 23, dort steht, alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem einzelnen von euch geben nach seinen Werken, die da Auswirkungen sind unseres Herzens, unserer Gedanken. Die gleiche Aussage wie in Jeremia 17. Wie wichtig wäre es, dass wir solche schlimme und böse Gedanken offenlegen würden. Es ist nicht das Problem, dass das passiert in uns, weil wir haben noch das Fleisch an uns. Es ist eine Realität, dass es passiert. Aber wie wichtig wäre es, dass wir diese bösen Gedanken offenlegen würden, bekennen. Auch bei allen, wo diese Gedanken zu bösem Reden führten und die anderen dann mit beschmutzt wurden. Es ist eine Tatsache, es gibt Sünde und Unrecht, da reicht es nicht, sie einfach im Stillen Gott zu bekennen, um frei zu werden. Sondern es muss bei den Mitbetroffenen in Ordnung gebracht werden. Wie sehr trifft das für diese innersten bösen Gedanken zu, die schon Unheil angerichtet haben? Und wir wissen es genau. Und dann erklärt der Herr Jesus, es ist so logisch, was er sagt. Ein geteiltes, ein gespaltenes Reich verliert zunehmend seine Kraft und es wird untergehen. Und das ist übrigens der Grund, warum auch die Einheit in der Gemeinde im Wort Gottes derart betont wird. Wir haben das ja auch schon angeschaut. Die Betonung, der Ruf zur Einheit. Und das ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns fragen, trägt mein Reden über die Gemeinde und über die Geschwister, trägt mein Verhalten in der Gemeinde zur Einheit bei, zur Gemeinschaft im Licht mit dem Herrn und mit den Geschwistern? Wie schön, wenn es das tut. Was für ein Segen wird darauf liegen. Satan ist ein sehr cleverer Gewaltherrscher. Und sicher würde er nicht seine eigenen Errungenschaften und Siege wieder preisgeben. Das ist, was der Herr hier auch sagt. Damit Gott den Sieg davontragen würde. Ein gespaltenes Reich wird fallen. Das ist eine einfache Argumentation. Ich lese Vers 19 und 20. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Ihre Söhne. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Matthäus sagt, durch den Geist Gottes austreibe. Also der Finger Gottes, hier ist gemeint der Geist Gottes. Wenn ich die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Austreiben können von Dämonen, das war ein klares Zeichen des messianischen göttlichen Wirkens. Ein klares Zeichen, dass das Reich Gottes wirksam geworden ist, wo Satan nicht mehr herrscht. Wo einer da ist, der größer ist als Satan. Und wir wissen, es gab tatsächlich auch Juden, die Exorzismus praktizierten. Wie es auch Heiden gab und Heiden gibt immer noch, die das tun. Wie es auch Schamanen gibt, die das tun. Und Katholiken bis hin zu frommen, charismatischen Schamanen, die Exorzismus praktizieren. Aber ich kann euch sagen, dass dies damals und heute waren und sind sämtliches Pseudo-Austreibungen, Scheinbefreiungen, wo die Betroffenen nachher meist noch schlimmer, gequält und gefangen sind. Und bei solchen Scheinbefreiungen, da wirken tatsächlich finstere Mächte und betrügen die selbsternannten Heiler massiv. Wir haben wenige solche Beispiele auch in der Literatur festgehalten. Johann Blumhardt zum Beispiel, der sich jahrelang von den Dämonen an der Nase herumführen ließ und meinte, er hätte ein gutes Werk getan. Nur wer mit der Macht und dem Geist Gottes erfüllt ist, wie der Herr Jesus das war, nur er kann der Finsternis gebieten, kann den Starken entwaffnen und überwinden, siegreich sein und echte Befreiung bewirken. Und jetzt ist die Frage des Herrn Jesus plötzlich einfach zu beantworten. Durch wen treiben Sie eure Söhne denn aus? Waren etwa die Söhne dieses bösen Geschlechtes mit der Macht und dem Geist Gottes erfüllt? Nein, sie waren Spielbälle, Marionetten und selber Gefangene der Dämonen. Und das wussten diese Menschen dort ganz genau. Das wussten sie. Nie hatten sie solche Befreiungen gesehen, wie der Herr Jesus sie praktizierte. Und jetzt kam da also einer, dem die Dämonen aufs Wort gehorchten. Wer ist denn das? Es kann nur der König des Reiches Gottes sein. Und ich bin überzeugt, viele von ihnen wussten genau das. Sie wussten es genau. Vers 21 und 22. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bemacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Satan bewacht seinen Herrschaftsbereich, sein Reich. Das lernen wir hier. Das wissen wir auch. Die Mittel und die Waffen, die er dazu braucht, das sind seine Mitstreiter, seine Dämonen. Aber auch die Menschen, die er einbinden kann, für seinen Willen zu tun. Und nun ist einer gekommen, der stärker ist als Satan und alle seine Dämonen zusammengenommen. Stärker. Sein Name ist Jesus Christus. Der Retter und Messias bedeutet das. Der Sohn Gottes. Und genau zu diesem Zweck ist der Sohn Gottes erschienen, sagt uns Apostel Johannes. Erschienen mitten im Herrschaftsbereich Satans, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3,8. Welch eine Freude, welch eine herrliche geistliche Wahrheit. Dazu wurde Christus offenbar, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auch heute noch. Auch mitten unter uns. Auch in der Gemeinde Jesu und dem Tempel Gottes, wo Satan versucht, Menschen gefangen zu nehmen für seinen Willen und für sein bösartiges Werk. Sind wir etwa besser als die 7 Gemeinden in Kleinasien? Der Sendschreiben? Wo das so detailliert beschrieben wird, was da abgeht, was abgehen wird in den Gemeinden? Sind wir etwa besser? Sollten wir den Eindruck haben, Satan wolle unsere Gemeinde nicht zerstören? Es soll dazu führen, dass wir uns selber immer wieder prüfen. Wessen Werk tun wir? Gottes Werk? Oder das unseres Fleisches? Oder sogar das des Feindes Gottes? Beachten wir jetzt den nächsten Vers dazu. Was für eine Warnung auch in diesem Vers 23. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das galt damals für das Dazugehören zu Jesus und seinen Jüngern, zu denen zu gehören, die ihm aufrichtig nachfolgten. Aber schon damals konnte man ja äußerlich mit ihm sein und sogar mit ihm sammeln, aber eigentlich dabei den Willen und das Werk Satans tun. Wenn wir an Judas Ischariot denken. Und es gilt heute auch diese Warnung. Es gilt für alle, auch für die, die äußerlich sichtbar mit ihm sind, auch in einer Ortsgemeinde. Nur äußerlich, mit als Fassade, aber es genügt nicht. Es genügt nicht. Im Gegenteil, es ist ein sehr gefährlicher Zustand, weil Menschen, die mit äußeren Zeichen der Frömmigkeit und mit einem bloßen Lippenbekenntnis ihr Leben verbringen, werden mit Sicherheit zu Werkzeugen werden in der Hand des Feindes gegen die Gemeinde. Auch das lehrt uns der Herr Jesus hier. Und diese Gedankenabfolge wird dann ganz logisch weitergeführt werden. Kommen wir das nächste Mal dazu dann in den Versen 24 bis 26. Ich möchte aufhören mit dieser Ermutigung, die der Herr den Jüngern sagt, hier in Vers 13 und einfach in diesem ganzen Abschnitt vorher, wo wir so aufgefordert werden, dass wir am Gebet festhalten, dass wir den Willen Gottes suchen im Gebet, weil es gibt Bewahrung, es gibt Befreiung, es gibt auch die Erlösung vom Bösen, um die wir beten sollen. Wir denken auch an Johannes 8. Wer in meinem Wort bleibt, der wird geheilt werden. Und mein Wort ist Wahrheit. Wer in mir bleibt, der wird die Wahrheit erkennen. Und mein Wort ist Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun aber der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Johannes 8, dort in den 30er Versen. Wir merken auch, es ist bei uns nicht immer eine Sofortbefreiung. Wer in meinem Wort bleibt, der wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird ihn frei machen. Darum ist es so wichtig, dass wir in seinem Wort bleiben, in der Gemeinschaft bleiben, in der Gemeinde bleiben. Und dann dürfen wir die Verheißung haben, die Wahrheit wird uns frei machen. Frei machen. Auch von all diesen innersten bösen Gedanken oder von den bösen Taten und Absichten unseres Herzens. Wir dürfen wachsen in der Heiligung. Wir behalten unser altes Fleisch immer. Es gibt kein Reinigungsritual, dass wir völlig einfach dann nur noch göttlich sind. Bis zum Ende halten wir unsere Sündennatur. Aber es geht darum, dass der Geist Gottes in uns Raum gewinnt und dass unser Christusleben, das Christusleben in uns zu dem bestimmenden Willen für alle unsere Taten wird. Und er sagt es zu, sein Wort wird uns frei machen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns aufschließen und verstehen lassen kannst. Herr, auch solche vielleicht düsteren und schweren Kapitel, wie wir es hier in Lukas 11 vor uns haben, wo wir sehen, wie was passiert, wo die Bosheit des Menschen so sehr an die Oberfläche kommt und wo wir realisieren, wie wirklich das es ist mit der Finsternis um uns herum, Herr, und auch in uns selber, wenn wir uns nicht von dir erfüllen lassen. Herr, bitte hilf du einem jeden von uns, dass wir uns ja mit Freude von dir bearbeiten lassen. Und sei es im Schmelztiegel, sei es im Ofen des Goldes, aber auch in deiner Liebe, in der Geborgenheit bei dir, Herr Jesus. Und bei dir, du treuer himmlischer Vater, der du ein Vater bist, seinen Kindern, wie wir das nicht kennen von unseren irdischen Vätern, der du treu und liebevoll und gnädig bist und der du gerne gibst. O Herr, so gib uns das Wirken deines Geistes. Wir danken dir, dass du Wohnung genommen hast in einem jeden, der von Herzen umgekehrt Buße getan hat und von Neuem geboren worden ist. Dass du Wohnung genommen hast durch den Heiligen Geist, Herr. Und so bitte erweitere du den Raum in uns, für deinen Geist, Herr, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir deinen Willen lieben und tun wollen. Du kannst Gnade geben, Herr. Amen.